Sie hören den Kurier.
Noch immer kommt es zu neuen Enthüllungen, wenn es um Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche geht. In Polen sorgte erst kürzlich eine TV-Dokumentation für Furore. In dieser wird dem verstorbenen und heilig gesprochenen Papst Johannes Paul II. Die Vertuschung von sexuellem Missbrauch vorgeworfen. Einen Priester soll er nach Österreich in die niederösterreichische Gemeinde Gaubitsch geschickt haben. Im Kurier Daily Podcast sprechen wir zu diesem und anderen Themen mit dem Papstberater und Leiter des Kinderschutzzentrums, Theologe und Psychologe Hans Zollner. In Polen ist eine kleine politische Krise ausgebrochen. Der Grund dafür ist eine TV-Doku über den verstorbenen und heiliggesprochenen Papst Johannes Paul II. In dieser Doku wird darüber berichtet, dass der damalige Papst noch als Kardinal von Krakau pädophile Priester geschützt haben soll. Der polnische Journalist Marcin Kutowski hat Zeitzeugen befragt, Dokumente ausgewertet, unter anderem des polnischen Geheimdienstes zur Zeit des Kommunismus und damit kirchenfeindlich. Insgesamt kommt der Journalist zum Schluss, dass der spätere Papst 3 Fälle des Missbrauchs von Kindern durch Priester sehr milde behandelt habe. Ein Krakauer Geistlicher, den Mütter sexueller missbrauchter Kinder auf offener Straße attackierten und ihm Rache schworen, tauchte später in Österreich auf. Wojtyla soll ihn nach Österreich versetzt haben, aber in einem Schreiben an den damaligen Wiener Kardinal König die Vorwürfe verschwiegen haben. Die Rede ist von Bolesław Sadus, der als Pfarrer im Weinviertel tätig war. Von 1975 bis 1990 lebte er als Priester in Gaubitsch, nicht weit von der Bezirkshauptstadt Mistelbach entfernt. In der Gemeinde wusste man nichts von den Vorwürfen, selbst der Bürgermeister dort war unter dem Priester Ministrant. Die Erzdiözese in Wien sagt, dass es in dem Fall keine Hinweise aus Krakau in Sachen Missbrauch gab. Falls es Opfer geben sollte, können sich diese an die zuständige Ombudsstelle melden. Missbrauchsskandale sind nichts Neues in der Kirche, genauso wie Vertuschungspraktiken. In Österreich kannte man vor allem den Fall von Kardinal Kroer, gegen den schwere Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs erhoben wurden, die später auch von ranghohen Kirchvertretern eingeräumt wurden. Wie man weiter gegen das Thema vorgehen will, was aktuell gegen Missbrauchsskandale getan wird und wie man präventiv damit umgeht, erzählt im Interview der oberste Kinderschützer im Vatikan und ein enger Berater des Papstes in Missbrauchsfragen. Jesuitenpater Hans Zollner. Am Telefon begrüße ich Jesuitenpater Hans Zollner. Er ist Theologe und Psychologe, gehörte zur Vatikanischen Kinderschutzkommission und leitet das Institut für Anthropologie an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom, sozusagen ein Kinderschutzzentrum, Safeguarding Institut auch genannt. Vielen Dank, dass Sie Zeit haben für uns heute.
Ja, freut mich sehr, danke.
Bitte erklären Sie uns gleich mal vorab, was macht denn ein Kinderschutzzentrum in Rom für den Vatikan?
Ja, wir sind ein Institut einer Universität, einer päpstlichen Universität, der Gregoriana, der Jesuitenuniversität in Rom. Was ein Institut an einer Uni macht, das ist normalerweise Forschung, Lehre und Fortbildung und Ausbildung. Genau das machen wir, und zwar im Bereich von Schutz von Kindern und schutzbedürftigen Personen, Prävention von Missbrauch und alles, was mit diesen Fragen zu tun hat.
Mhm. Sie sind auch dem Papst sehr nahe. Sie waren auch sozusagen ein Berater in dem Bereich und eben Teil dieser Kinderschutzkommission. In den letzten 10 Jahren, was wurde denn da geleistet zum Thema Missbrauch und Missbrauchsaufarbeitung im Vatikan?
Also was in der Kirche insgesamt passiert ist, ist, dass das Thema seit etwa 2010 wirklich auf die Tagesordnung gekommen ist in allen Erdteilen und in den allermeisten Ländern, auch wenn es große kulturelle, gesetzliche, sprachliche und andere Unterschiede gibt. In den letzten 10 Jahren sind eine ganze Reihe von wichtigen Gesetzesänderungen eingeführt worden, was jetzt die Kirche selbst angeht. Es ist auch klar gemacht worden, dass die Kirche in allen Erdteilen und in allen Ländern die staatliche Vorgehensweise und die staatliche Gesetzgebung anerkennen muss. Das ist ausgedrückt worden von auch der obersten kirchlichen Behörde zu diesem Thema. Da gibt es kein Zurück. Und es gibt sehr viel mehr Schulung im Bereich Prävention von Missbrauch. Es gibt deutliche Defizite im Bereich der Aufarbeitung im breiten Sinn und der Aufklärung im engeren Sinn von Missbrauch, der in den letzten Jahren und Jahrzehnten geschehen ist. Da sind einige Länder weit vorn und da sind andere noch ganz am Anfang.
Missbrauchsskandale sind ja eben auch zu unterschiedlichen Zeiten publik geworden oder auch immer Thema geworden, je nachdem, wann in welchem Land etwas publik geworden ist. Da gab es ja jedenfalls diese investigativen Spotlight-Veröffentlichungen in Boston. Dann gab es Cardinal Secrets in Irland. Oft waren es einfach auch Filme, die das den Menschen dann öffentlich gelegt haben. Jedes Mal wurde da einfach aufgedeckt, eine Art systemischer Missbrauch und oft auch eine Vertuschung, die dann eben gefolgt ist. Und bei jeder Publikation sind dann auch immer wieder neue Opfer an die Öffentlichkeit gekommen. Wann ist denn auch bei Ihnen dieser Missbrauch da die Dimension bewusst geworden?
Ja, meine Geschichte hat tatsächlich auch bei diesem Thema mit Boston und der Situation in den USA zu tun, obwohl ich als Psychologe und Psychotherapeut in meiner sowohl akademischen als auch in meiner praktischen Ausbildung mit dem Thema sexualisierte Gewalt in Familien und in Beziehungen, nicht in der Kirche, sondern darüber hinaus, konfrontiert gewesen bin, bin ich auf die Dimensionen tatsächlich gekommen, als in 2002 in Boston der Boston Globe, also die massiven Zahlen auch von Missbrauchsfällen in der Erzdiözese Boston publiziert hat und dann der erste große internationale Aufschrei folgte.
In Österreich war es ja eigentlich noch viel früher. Es gab in den 90ern schon einen Fall mit dem österreichischen Kardinal Groer. Damals wandte sich auch ein Opfer an die Zeitung. Ein Profil war das damals in Österreich und viele weitere Opfer haben sich danach gemeldet. Ist das so, dass solche Fälle auch helfen, einfach wenn sie an die Öffentlichkeit kommen, dass dann sich noch mehr Opfer melden? Ist das auch wichtig, dass das einfach an die Öffentlichkeit kommt?
Natürlich muss es an die Öffentlichkeit kommen. Das ist eine der Grundvoraussetzungen dafür, dass es Gerechtigkeit gibt und dass es um die Wahrheit geht. Und insofern ist jeder solcher Fall, besonders wenn es sich um so prominente und ja machtvolle Figuren wie den Kardinal Groer handelt oder gehandelt hat, hat noch mal eine andere Dimension und bringt das Thema noch mal auf eine andere Ebene. Betroffene von Missbrauch erzählen dann oft, dass sie durch solche Öffentlichkeit auch sich ermutigt gefühlt haben, weil sie gemerkt haben, dass sie nicht die Einzigen sind. Das ist ja ein oft festzustellendes Empfinden von Betroffenen, dass sie sich alleine fühlen, dass sie sich allein gelassen fühlen und dass sie sozusagen erwarten, dass den ganzen Druck und die ganze Auseinandersetzung mit dem Trauma, das sie erlebt haben, alleine durchstehen müssen. Und dann merken sie, dass da noch sehr viele andere sind. Und das hilft einigen Betroffenen oder man kann auch sagen vielen. Wie vielen werden wir nie wissen, weil die Dunkelziffer weiterhin sehr groß sein wird. Es gibt nämlich Betroffene, die nie darüber reden wollen, die nicht in die Öffentlichkeit gehen wollen, schon gar nicht mit Name und Vorname.
Sie haben gesagt, es gibt unterschiedliche Umgänge in unterschiedlichen Ländern. Was sind denn gute Beispiele, was sind schlechte Beispiele und warum?
Ja gut, also ich habe immer gesagt und ich sage das auch jetzt wieder, dass ich finde, dass in 2010 die Österreichische Bischofskonferenz eine sehr gute und kluge Entscheidung gefällt hat, nämlich mit dem Errichten der Opferschutzanwaltschaft, der sogenannten Klasnik-Kommission unter der Leitung von der Frau Klasnik. Das war wichtig für die österreichische Kirche, glaube ich, weil es um einen Ansatz ging, wo die Bischöfe zusammengestanden haben und wo auch die Orden dann mitmachen mussten. Die sind da zwar nicht gefragt worden groß, aber ich glaube, dass es letztlich wirklich für die gesamte Kirche in Österreich viel besser war. So, wir sehen sehr viele Beispiele, auch in Deutschland, die genau das Gegenteil machen, wo die Zersplitterung den Eindruck erweckt, dass das eine never-ending story ist und dass man nach jedem neuen Bericht von den 27 deutschen Diözesen denkt ja, es hört eigentlich nie auf. Ja. Mhm. Aber zum Beispiel, ich finde weiterhin, dass die französische Bischofskonferenz einen wichtigen Schritt da gemacht hat, als sie sich auch gemeinsam zu so einer Studie mit verschiedenen Aspekten auch zusammengefunden hat. Ich kann auch sagen, dass ich eigentlich ganz hoffnungsvoll war mit Blick auf die portugiesische Bischofskonferenz, die es ähnlich angepackt hatte. Nur leider haben die dann bei der Vorstellung der Reaktion der Bischofskonferenz eine ganz furchtbare Pressekonferenz da durchgeführt und haben einige grundlegende Botschaften gesetzt, die einfach also wirklich nicht so zu setzen waren.
Jetzt gibt es auch immer wieder die Forderung, dass die Akten der Missbrauchstäter noch immer nicht für unabhängige Untersuchungen zur Verfügung gestellt werden. Und das egal in welchem Land, wenn ich das richtig gesehen habe. Jetzt sind Sie natürlich jetzt kein Ermittler, aber Sie sind eben in der Prävention tätig. Wie sehen Sie das? Wäre das wichtig, dass einfach auch eine gute Aufarbeitung passiert, dass es diese Akten geben sollte?
Ja, ich glaube, das sind falsche Erwartungen da, weil es die falsche Vorstellung ist, dass Dokumente da sauber geführt worden wären, dass man über Jahrzehnte nachverfolgen könnte, was da passiert ist. Das ist weder im kirchlichen, noch im schulischen, noch in vielen staatlichen Stellen der Fall gewesen in den 60er, 70er Jahren. Und das ist ja der große Teil der Fälle, auf den Sie sich auch beziehen, gibt es kaum dazu Unterlagen. Aber die grundlegende Position des Vatikan diesbezüglich ist, seit 2019 alle Unterlagen, die rechtmäßig herausgegeben werden können und die rechtmäßig angefordert werden können, müssen herausgegeben werden. Da gibt es keine Vorbehalte mehr. Das ist die offizielle Position des Vatikan. Wir arbeiten mit den staatlichen Stellen zusammen, wenn das legitim ist von staatlicher Seite. Und wenn da entsprechende Anfragen kommen. Und das geschieht auch. Also das ist ja nicht so, dass es nicht geschehen würde.
Es gibt ja jetzt auch einen aktuellen Fall, den heilig gesprochenen Papst, nämlich Johannes Paul II., betreffen und auch Österreich, weil angeblich laut einer Dokumentation und auch Menschen Zeugen äußern sich in dieser Doku aus Polen, soll der heilig gesprochene Papst damals für Versetzungen gesorgt haben von Priestern, wo es klare Anschuldigungen gab von Missbrauch. Und er hat auch noch ein Empfehlungsschreiben geschrieben an den damaligen Kardinalkönig für eine Versetzung nach Österreich. Das wird jetzt gerade groß in Polen diskutiert. Was sagen Sie denn zu diesem Fall? Wenn man Boston Spotlight ansieht, da sieht man ja auch, man darf einfach auch nicht Halt machen vor den höchsten Ämtern der Kirche. Das gibt's ja immer wieder, auch Vorwürfe eben dem ranghöchsten Katholiken, eben in dem Fall auch dem Papst.
Naja gut, in dem Fall geht es nicht um den Papst, sondern es geht um den Kardinal von Krakau. Aber gut.
Weil er noch nicht Papst war, meinen Sie zu der Zeit?
Ja. Ja. Ja, aber gut, das ist eine andere Frage. Die Erwartung, dass alle kirchlichen Amtsträger der 50, 40, 30 Jahre zurück konsequent auf Missbrauch reagiert hätten und genau das gemacht hätten, was Vorschrift auch kirchlicherseits übrigens war, abgesehen von den staatlichen Rechten, die halte ich für nicht realistisch. Also das ist sicherlich etwas, wo viele Leute in der Kirche und auch außerhalb der Kirche ihre Erwartungshaltungen überprüfen müssen. Also dass jemand keinen Fehler macht, und zwar einen gravierenden Fehler in so einer absolut schrecklichen Sache, wie es Kindermissbrauch ist, das muss man mit einkalkulieren. Der Punkt ist nicht, dass man da Fehler macht, sondern mein Punkt, meine größte Sorge ist, und das bezieht sich jetzt auch auf den Kardinal von Krakau, Wojtyła, späteren Papst Johannes Paul II., dass man Fehler nicht zugibt. Nun ist es so, Johannes Paul II. Ist tot und er kann sich selber nicht mehr dazu äußern. Es gibt ja auch eine, wenn ich das richtig sehe, eine unabhängige Historikerkommission, die jetzt beauftragt ist, das auch nochmal anzuschauen. Ja, und darauf muss man jetzt erstmal warten, bevor Spekulationen kommen wenn es sich herausstellen sollte, dass er diesbezüglich Fehler gemacht hat und so gehandelt hat, wie Sie es beschreiben, dann muss man das zugeben und dann da gibt es gar nichts. Ich meine, da braucht man nicht rumreden drum. Aber zunächst müssen wir abwarten und Leute, die kompetent sind, das tatsächlich auch untersuchen lassen.
Was ist denn essentiell, um diesen Machtmissbrauch zu verhindern?
Ja, also das Erste ist die persönliche Qualifizierung und zweitens, das strukturelle Element ist dann eine Supervision, eine Einbindung in Strukturen, in denen absoluter Machtmissbrauch, soweit das möglich halt, unterbunden wird. Dass man Räte hat, dass man Entscheidungen vorher durchsprechen muss. So, aber um nochmal auf einen Satz von Ihnen von vorhin zurückzukommen, ich kann keinen Machtmissbrauch verhindern, so wie das niemand kann. Wenn jemand sich in den Kopf setzt, jemanden anderen zu etwas zu zwingen, sei es jetzt sexuell, emotional, finanziell oder sonst was diese Person nicht will, dann wird keine Macht in der Welt diesen Menschen aufhalten, wenn er die Mittel dazu hat und wenn er das dann auch noch begründet. Und das ist das eigentliche Problem in den Religionen und auch in der katholischen Kirche. Wenn Erwartungshaltung da ist, dass jemand, der, weil er Priester oder weil sie Ordensfrau ist, schon deshalb heiliger und schon deshalb mächtiger ist und deshalb ich auch als kleine gläubige Person nicht widersprechen kann, dann wird's echt schwierig und dann befinden sich sehr viele Leute in unauflösbaren Loyalitätskonflikten.
Was sind denn da die Methoden, mit denen andere kirchliche Vertreter weitergebildet werden?
Ja, bei unseren Programmen sowohl hier in Rom als auch über unser E-Learning-Programm werden Themen angegangen wie, was ist Missbrauch, welche Formen von Missbrauch gibt es, also sexuell, körperlich, emotional, psychisch. Dann, was macht es mit den Betroffenen von Missbrauch, also welche Auswirkungen hat es mittelfristig, langfristig, auch auf allen Ebenen, also körperlich, psychisch, auch spirituell. Dann, wie müssen wir die Täter einfangen? Wie geht es? Welche Art von Umgangsweisen müssen wir mit den Tätern an den Tag legen, damit sie nicht weiter missbrauchen? Dann aber auch ein wichtiges Element, auch ein Blick auf Macht, also welche Institutionen und welche Strukturen in den Institutionen wollen wir? Was tun wir im Blick auf die Rechenschaftspflicht? Wem gegenüber sind kirchliche Angestellte rechenschaftspflichtig? Auch Bischöfe, auch Priester. Also das sind alles Themen, die wir unseren Studierenden weitergeben. Und wir hoffen, dass wir dadurch auch im Blick auf die Weltkirche, auf andere Länder, in denen einige dieser Themen überhaupt noch gar nicht angegangen worden sind, weder in der Kirche noch in der Gesellschaft einen Einfluss ausüben können.
Es ist aber noch immer so, auch innerkirchlich gesehen, das ist die Höchststrafe noch immer, jemanden von seinem Amt zu entbinden. Und es gibt keine Pflicht, Missbrauchstäter der staatlichen Justiz bekannt zu machen. Das ist noch immer so.
Es gibt die Pflicht dort, wo der Staat es einfordert, natürlich.
Also dort, wo der Staat es einfordert, da muss auch die Kirche sozusagen die Missbrauchstäter bekannt machen.
Richtig. Und soweit ich weiß, gibt es in Österreich keine allgemeine Anzeigepflicht. Nicht jede Person ist anzeigepflichtig. Aber das ist in anderen Ländern so. Die kirchliche Position diesbezüglich ist immer, es muss dem gefolgt werden, was das jeweilige Land oder das jeweilige Bundesland, das ist ja in Ländern wie Australien oder USA dann auch nochmal unterschiedlich, dort eingefordert ist. Und da gibt es kein Zurück. Das, was der Staat vorgibt, dem muss sich die Kirche auch beugen.
Was in Österreich damals schon in den 90ern gefordert wurde oder was natürlich immer wieder Thema ist, ist, inwiefern hat denn das Zölibat auch eine Rolle in diesen ganzen Missbrauchsfällen? Was ist denn Ihre Stellung dazu?
Na gut, also diese Frage wird in jedem Interview gestellt und die Antwort ist immer die, erstens, alle wissenschaftlichen Berichte, unabhängige Kommissionen, von Regierungen eingesetzte aus der ganzen Welt haben immer einen Satz gemeinsam und der heißt, zölibatäres Leben führt nicht automatisch zu Missbrauch. Es ist nicht das zölibatäre Leben, das zum Missbrauch führt. Zweitens, zölibatäres Leben führt dann zum Missbrauch, wenn es über die Jahre hinweg zu einer Vereinsamung, zu einer emotionalen Verkümmerung, zu einer großen Frustration führt und dann zölibatäres Leben de facto nicht möglich ist. Ja, aber das ist nicht das Zölibat als solches, der zum Missbrauch führt, sonst würden ja auch nicht das Durchschnittsalter der Priester, die missbrauchen, bei 39 Jahren liegen. Auch das ist wissenschaftlich etabliert. Das sind nicht die Leute, die sozusagen aus dem Priesterseminar kommen mit 25 Jahren und dann anfangen, Kinder zu missbrauchen. Das ist eine Fantasie, die mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt, sondern es ist die Lebensform über die Zeit hinweg, wenn sie nicht gut integriert ist und wenn sie nicht wirklich innerlich angenommen ist, dann wird sie zu einem Risikofaktor. Das ist sagen wir mal, komplexe Sichtweise, die ich anbiete.
Es gab ja eben auch, Sie haben ja den ersten Kinderschutzgipfel damals geleitet, 2019, Sie haben ihn organisiert. Jetzt hat der Papst gerade wieder angekündigt, man wird noch strenger vorgehen in einem Schreiben. Und da wird jetzt wieder etwas Neues kommen. Ist da irgendetwas Neues geplant? Wird es einen neuen Gipfel geben?
Nein, also es geht nicht um was Neues. Es geht eigentlich nur, in Anführungszeichen, um die Anwendung dessen, was eh schon beschlossen ist und was Gesetz ist. Nämlich, er bezieht sich darauf, auf einen Gesetzestext von 2019, in dem zum ersten Mal die von mir vorhin angesprochene Rechenschaftspflicht der Bischöfe untereinander definiert wurde. Und wo es darum geht, dass wenn jemand unter den Bischöfen oder den Provinziellen keine entsprechenden Maßnahmen eingeleitet hat, wenn es um Anzeigen geht, ja, nicht um Missbrauch selber verübt haben, sondern wenn sie Bischöfe oder Provinzielle davon Kenntnis bekommen, dass das einer von den Priestern oder den Ordensleuten unter ihrer Autorität eines Missbrauchs angeklagt ist und sie dann nicht entsprechend den kirchlichen Vorgehen tatsächlich auch gehandelt haben, dann können sie angezeigt werden. Und es geht bei dem, was der Papst letzte Woche da geschrieben hat, tatsächlich um die Supervision, um die Implementierung dessen, was in dem Gesetzestext eigentlich steht.
Okay. Das heißt, dass auch alle, die im Mitwissenden sind Mittäter dann auch?
Ja, in gewissem Sinn, ja, halt in dem Sinn, dass sie ihre Amtspflichten verletzt haben, beziehungsweise dass sie vertuscht haben oder dass sie nachlässig waren.
Im Vatikan ist es so, dass die Missbrauchsfälle ja von der Glaubenskongregation untersucht werden, also dass es dort angesiedelt ist. Das wurde ja damals auch noch von Benedikt XVI. Geleitet. Jetzt ist es noch immer dort angesiedelt. Jetzt gibt es aber auch neue Vorwürfe dem Vatikan gegenüber, dass sozusagen ein anderer Künstler, der auch für den Vatikan viel gemacht hat, seine Macht missbraucht hat und sozusagen Frauen sexuell genötigt haben soll. Und da ist jetzt sozusagen auch die Frage, ob da nicht auch der Papst ihn gedeckt haben soll.
Ja, das kann ich nicht sagen. Es ist, soweit ich weiß, laufen derzeit die Untersuchungen und ich denke, dass im Bälde da ein Ergebnis da sein wird. Ich bin nicht in diese Untersuchungen involviert und ich kann in dem Fall nur sagen, dass wenn es sich um erwachsene Personen handelt, die Glaubenskongregation nicht zuständig ist. Das wäre dann die sogenannte Kleruskongregation oder in dem Fall, weil es sich um einen Ordensmann handelt, auch die Ordensleute-Kongregation. Aber es gibt auch Vorwürfe, dass es sich da auch um einen Missbrauch von Minderjährigen handelt, dann wäre die Glaubenskongregation zuständig.
Okay, jetzt gibt es doch eine Frage, weil zum Beispiel, was sich ja in vielen Organisationen bewährt hat, sind zum Beispiel solche Whistleblower-Hotlines, wo Menschen sozusagen auch bekannt geben können, wenn sie gemobbt werden oder wenn sie bedrückt werden. Wäre so etwas nicht auch denkbar für den Vatikan?
Das ist natürlich denkbar und in einem gewissen Sinn gibt es das auch. Es gibt ja genügend Whistleblower für andere Bereiche, auch im Vatikan. Mhm. In einigen Ländern haben das die Bischofskonferenzen auch eingeführt. Mhm.
Vielen Dank für diesen Einblick in ein sehr schwieriges und profundes Thema natürlich. Mhm. Wir sind gespannt, was sich da weiter tut im Vatikan und auch ja in Österreich, wie der Fall hier weiter behandelt wird. Vielen Dank für Ihre Zeit und Wortspende.
Da bin ich auch gespannt. Ja, danke Ihnen.
Danke, dass Sie zugehört haben. Das war der Daily Podcast. Mein Name ist Nina Özelt. Schnitt von Dominik Kanzian. Produziert wird der Podcast von Elias Nadnesnik.